RBG hat über das Thema Gleichberechtigung in ihrer Zeit im Supreme Court mal gesagt, ich habe mich immer wie eine Kindergärtnerin gefühlt, weil die anderen Richter damals dachten, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gäbe es gar nicht. Scheinbar durften Frauen nicht mal in die Bibliothek, sodass sie keine Bücher leihen konnte. Wut, Feindseligkeit, Neid und Selbstmitleid sind verheerende Reaktionen. Sie verschwenden deine Zeit. Wie die beiden sich immer gegenseitig supportet haben und es geschafft haben, beide Karriere zu machen und zwei Kinder großzuziehen, davon kann man wirklich sehr, sehr viel lernen. Und dafür lohnt es sich auch, mal länger in ein Buch oder einen Film über die beiden reinzuschauen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 25 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Wir haben weitere 20 knackige Minuten Quick Wins vor uns. Regelmäßige Hörer wissen es vielleicht, wir haben bei uns zwei Formate. Im Hauptformat sprechen Philipp und ich rund eine Stunde lang über ein Themenfeld. In den Quick Wins spricht einer von uns über einen Protagonisten. Und damit bin heute ich dran und ich habe mir eine Person ausgesucht, die in den letzten zwei Wochen viele Debatten bestimmt hat. Ruth Bader Ginsburg. Die ehemalige US-amerikanische Supreme Court-Richterin ist am 18. September 2020 im Alter von 87 Jahren gestorben. Das hat große Diskussionen um ihre Nachfolge ausgelöst, denn Supreme Court-Richter werden auf Lebenszeit bestimmt und treffen weitreichende Entscheidungen. Donald Trump geht zum Beispiel davon aus, dass die kommende Wahl um das Präsidialamt in den USA vor dem Supreme Court enden wird, was in der Vergangenheit auch schon passiert ist, beispielsweise als es darum ging, ob die Wahl von George W. Bush neu ausgezählt werden müsste, weil es da Unregelmäßigkeiten gab. Der Tod von Ruth Bader Ginsburg hat aber auch unglaublich viele Beileidsbekundungen und Ehrungen ihres Lebenswerks ausgelöst. Sie war nicht nur eine legendäre Richterin mit großen Verdiensten um die Gleichberechtigung und Bürgerrechte in den USA, sie war mittlerweile auch wirklich ein Idol des progressiven Amerika und in den letzten Jahren ein wahrer Popstar. Ihr habt vielleicht schon viel über sie gelesen, vielleicht auch einen der Filme über sie geguckt. Ich würde heute gerne mit euch darüber sprechen, was wir von ihr für Leben und Arbeiten lernen können. Ja, es ist selten, dass eine Richterin so bekannt und beliebt wie die Queen ist. Eigentlich ist das am Supreme Court so ähnlich wie bei uns in Deutschland mit dem Verfassungsgericht in Karlsruhe. Kein Mensch kennt die Richter. Wie wurde Ruth Bader Ginsburg oder kurz RBG also zu so einer Kultfigur? Denn sie füllte ganze Sporthallen, wenn sie öffentlich redete. Es gab Cocktails, die nach ihr benannt worden waren. Es gibt sie als Spielfigur. Ihr Gesicht ziert Kaffeetassen, Kerzenständer, Puzzles und Skateboards. Manche Leute sollen sogar ein Tattoo mit ihrem Gesicht tragen. Und in Deadpool 2, vielleicht kennt ihr ja zumindest den Film, überlegt Deadpool in einer Szene, ob er sie nicht vielleicht in sein Superhero All-Star-Team aufnehmen soll. Das sagt ja wohl schon einiges. Begonnen hat dieser Kultfaktor praktisch mit einem Meme. Genauer gesagt mit dem Spitznamen Notorious RBG in Anlehnung an den 1997 verstorbenen legendären Rapper The Notorious B.I.G. Erstmalig kam dieser Gag, dieser Spitzname in einem Facebook-Post auf und der inspirierte dann die Jurastudentin Shayna Knischnick zu einem Tumblr-Blog, der sich dem Leben und Wirken RBGs gewidmet hat. Und aus dem ging dann auch ein Bestseller hervor und dieser Name bleibt hängen. Wie kam sie zu der Ehre, also RBG? Zum einen, weil es halt eben witzig ist, eine kleine, alte, leise Frau mit diesem großen, lauten Rapper zu vergleichen. Zum anderen aber auch, weil es so verdammt passend war. Denn RBG war tatsächlich notorious. Sie war berüchtigt für ihre sogenannten Dissents, also ihre Widersprüche. Dazu kurz mal was zu der Systematik am Supreme Court in den USA. Das ist der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten und da entscheiden die Richter per Mehrheitsentscheid. Ja, und am Ende wird eine Begründung vorgelesen oder schriftlich veröffentlicht, wie es jetzt zu diesem Urteil kam. Und da wird die Mehrheitsmeinung einmal kundgetan. Genauso wird aber auch die abweichende Minderheitenmeinung, der Dissent, veröffentlicht oder auch vorgelesen. Und die liberalen Richter waren schon in den letzten Jahren am Supreme Court in der Minderheit und als Anführerin des liberalen Flügels veröffentlichte RBG oft diese Minderheitenmeinungen und nahm damit teilweise die Urteile ihrer Kollegen auseinander. Oft ging es dabei um Fragen der Gleichberechtigung und manchmal gingen daraus auch neue Gesetze hervor, wie zum Beispiel 2009 der Lilly Ledbetter Fair Pay Act. Damit wurde die Gefahr verringert, dass ungleiche Bezahlung nicht mehr vor Gericht zu bringen ist, weil sie verjährt, bevor die Frau die Schlechterstellung überhaupt bemerkt. Denn man kennt ja nicht zwangsläufig die Gehälter all seiner Kollegen. Und in dem Fall der da verhandelt wurde, ging es genau um sowas. Dass eine Frau geklagt hat, als sie erfahren hat, dass sie schlechter bezahlt wurde als genauso oder schlechter qualifizierte männliche Kollegen und man ihr gesagt hat, ja, das ist jetzt aber inzwischen ja auch lange her, dass dieses Gehalt festgelegt wurde, da brauchst du jetzt auch nicht mehr zu klagen. RBG argumentierte damals, dass die Diskriminierung nicht zu dem Zeitpunkt stattfindet, an dem der Lohn festgelegt wird, sondern jedes Mal, wenn die Betroffene einen Gehaltscheck bekommt, der geringer ist als der des ebenso qualifizierten Kollegen. Auf der Basis dieser Minderheitenmeinung, ja, also sie war da unterlegen mit ihren eher liberal gesonnenen Kollegen am Supreme Court. Es wurde anders entschieden, aber auf der Basis ihres Widerspruchs wurde anschließend ein neues Gesetz erlassen, das eben erwähnte. Und das war übrigens das erste Gesetz, das Präsident Obama unterzeichnete, damals, als seine erste Amtszeit begann. Natürlich trugen zu dem Fame von RBG auch die gewonnenen Abstimmungen bei, denn die gab es natürlich durchaus auch. Und die führten dann zum Beispiel mal dazu, dass am Virginia Military Institute auch Frauen aufgenommen werden mussten. Da hatte sich das Institut gegen gewehrt. Oder dass man ein Unternehmen, das mit einer Fabrik die Umwelt verseucht, auch verklagen kann, ohne einen nachweisbaren körperlichen Schaden davon getragen zu haben. Alleine deshalb, weil man in Gefahr gebracht wurde. Oder zumindest auch unabhängig davon, ob es völlig eindeutige Beweise für den gesundheitlichen Schaden gibt. Besonders aufsehenerregend bei RBG war aber meistens, dass sie gerade in den Momenten der Niederlage das Wort ergriff und so als moralische Siegerin vom Platz ging. Und sie inspirierte gerade durch diese Momente dann andere, weil sie Haltung zeigte, weil sie zu ihrer Meinung stand, selbst wenn sie unterlegen war. Oder man könnte sogar sagen, dann erst recht. Generell wird gesagt, dass sie mit zunehmendem Alter immer deutlicher in ihren öffentlichen Äußerungen wurde, unter anderem auch gegenüber der Politik von Donald Trump. In einem CNN-Podcast über RBG wurde dazu mal gesagt, wenn man alt wird, wird man mehr man selbst und RBG wurde eben politischer. Den Podcast verlinken wir euch auf learnings.de, genauso wie alle weiteren Quellen, die ich heute verwendet habe und noch ein paar Further Reading oder Hearing oder Watching Tipps. Wie ihr inzwischen wahrscheinlich mitbekommen habt, ist die Nachfolgerin von RBG, die Donald Trump nominiert hat, eine strenggläubige Katholikin. Und jetzt macht sich genauso wie vielleicht das konservative Lager nicht happy damit war, mit den Urteilen, die RBG gesprochen hat oder mit den Meinungen, die sie vertreten hat, ist jetzt der liberale Teil von den USA in Angst und Schrecken versetzt und fragt sich, ob da die Uhren wieder zurückgedreht werden in manchen Fragen, zum Beispiel in Fragen der Gleichberechtigung. Und bei beiden könnte man dann natürlich gleichermaßen fragen, wie politische Richter eigentlich sein sollten, denn ein Richter macht ja keine Gesetze. Da geht es eher um Fragen der Auslegung und um Rechtsprechung auf Basis bestehender Gesetze. Nur das ist halt eben auch nicht immer ganz einfach. Das sieht man ja alleine daran, dass am Supreme Court hoch juristisch gut gebildete Menschen, die juristische Elite des Landes, sich da halt eben immer noch uneinig ist und am Ende per Mehrheitsentscheid dann eben entscheidet. Und während RBG eine Menge Respekt dafür immer bekommen hat, dass es in den letzten Jahren die Mehrheitsmeinung war, dass der 14. Verfassungszusatz der US-Verfassung auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau sichert, sehen das manche vielleicht anders. Denn tatsächlich steht in der US-Verfassung nichts davon drin, dass Frauen und Männer gleichberechtigt seien. Und da die Nachfolgerin eher dafür bekannt ist, Gesetzestexte wortwörtlich und nicht dem Sinn entsprechend, also dem, was damit wohl gemeint und gewollt war, auszulegen, machen sich in solchen Fragen manche Leute Sorgen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, wird man in der Zukunft sehen. Schauen wir aber nochmal wieder auf Ruth Bader Ginsburg und auf die Frage, wie sie dahin gekommen ist, durch ihre Siege und gerade auch durch ihre Haltung in Momenten der Niederlage zur Kultfigur zu werden. Geboren wurde Joanne Ruth Bader 1933 in Flatbush, Brooklyn, also fußläufig von der Straße, in der Jahre später The Notorious B.I.G. aufwuchs. Fun Fact am Rande für Rap-Fanatiker, wie mich zumindest interessant. Der Vater von RBG kam aus der Ukraine in die USA, die Mutter war in New York City geboren worden, ihre Eltern waren wiederum kurz vorher aus der Nähe von Krakau in die USA gekommen. Ich glaube, die Familie kam ursprünglich aus Österreich-Ungarn. RBGs Mutter war eins von 7 Kindern, hatte immer gute Noten. Es gibt da auch die lustige Anekdote, sie hätte sich mal die Nase gebrochen, als sie ein Buch lesend über die Straße lief. In manchen Variationen der Geschichte ist sie dann sogar in eine offene Kellertür gefallen. Vielleicht stammt das auch aus einem Donald Duck Comic. Geschichten verselbstständigen sich ja manchmal auch mal. Auf jeden Fall ist klar, was man uns damit sagen will. Sie hat gerne gelesen und sie hat sich für Bildung interessiert. Trotzdem konnte die Mutter von RBG nicht zur Uni gehen. Sie hat stattdessen als Buchhalterin gearbeitet und ihr Einkommen wurde von der Familie zum Teil dafür verwendet, die Studiengebühren des Bruders zu bezahlen. So war das eben damals. RBG hat mal gesagt, was ist der Unterschied zwischen einer Buchhalterin und einer Richterin am Supreme Court? Eine Generation. Und sie selbst hat viel dazu beigetragen, dass sich seit ihres Lebens so viel verändert hat, auch wenn Diskriminierung von Frauen immer noch stark vorhanden ist in der Gesellschaft in den USA ebenso wie in Europa. Die Mutter war für RBG das größte Vorbild, die größte Inspiration, sie war ihr sehr wichtig. Dazu hat wahrscheinlich auch ja die Geschichte beigetragen. Natürlich ist man seiner Mutter in der Regel auch sehr, sehr nah. Und ihre Mutter hatte nun aber auch ein tragisches Schicksal. Als RBG 13 war, wurde bei der Mutter Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Damals gab es auch noch keine Chemotherapie und deshalb waren die kommenden Jahre umso mehr geprägt von Krankheit, Schmerzen und Krankenhausaufenthalten der Mutter. Und RBGs Art, mit harten Zeiten umzugehen, war wohl Zeit ihres Lebens nach vorne zu flüchten, in viel disziplinierte Arbeit und wenig Schlaf. Und für RBG hat diese Situation dann den Fokus auf die Schule sogar noch erhöht, weil ihrer Mutter Ausbildung immer so wichtig war. Auch gerade dadurch, dass die Mutter sich da ja nicht so weit selbst verwirklichen konnte, wie sie es gerne gehabt hätte und gemacht hätte, wenn es die strukturelle Diskriminierung in der Gesellschaft nicht verhindert hätte. So saß also die junge RBG als Teenagerin im Schlafzimmer der Mutter und machte konzentriert Hausaufgaben und die Legende sagt, gerade dadurch hätte sie gelernt, super fokussiert zu arbeiten und sei später an der Uni auch dazu in der Lage gewesen, im Wohnheim konzentriert zu lernen, während die anderen im Raum eine Party feierten oder Karten spielten. RBG hat ihren Bachelor an der Cornell University gemacht, ironischerweise genau die Uni, an der Bruder ihrer Mutter damals auch studiert hatte. Die Uni war zu der Zeit dreiviertel männlich und RBG hat mal gesagt, die meisten Frauen waren scheinbar nur da, um einen Ehemann kennenzulernen. Das heißt also auch das eine Viertel, was da war, waren nicht alles Frauen, die wirklich eine berufliche Zukunft auch für sich überhaupt gesehen haben und diesen Anspruch dann auch dieses Studium hatten. RBG hatte da prägende Lehrer, auch wieder ganz interessant. Einer davon war Wladimir Nabokov, der ist später mit dem Buch Lolita berühmt geworden. Und von dem soll sie gelernt haben, mit wenig Worten viel zu sagen. Der andere Professor, der ihr viel beigebracht hat, war Robert E. Cushman, ein Politikwissenschaftler. Und der brachte sie dazu, nicht nur an ihre Noten zu denken, sondern sich gesellschaftliche Fragen zu stellen. Schließlich überzeugte er sie, Jura zu studieren. 2 Tage vor ihrer Abschlussfeier starb ihre Mutter dann leider an Krebs. Sie hinterließ RBG $8,000, die sie für die Ausbildung zur Seite gelegt hatte, damit die noch weiter studieren konnte nach dem Bachelor. Die brauchte Ruth aber gar nicht, weil sie wegen guter Leistung ein Stipendium im Wert von $86,000 zugesprochen bekam. Und ihre Mission im Leben war es spätestens zu diesem Zeitpunkt dann immer, das zu erreichen, was der Mutter durch strukturellen Sexismus verwehrt geblieben war. 2 Dinge, die ihre Mutter ihr mitgegeben hat an Lehren, die vielleicht auch Lehren für uns sein können, meiner Meinung nach auf jeden Fall, sind sehr, sehr berühmt und vielleicht habt ihr die auch schon gehört, weil die in sehr vielen Nachrufen auf RBG vorkamen, in RBGs Worten. Das eine war, eine Lady zu sein. Damit meinte sie, sich höflich und zivilisiert zu verhalten und Emotionen wie Wut oder Neid nicht der Steuer zu überlassen. Die 2. Sache war, unabhängig zu sein, was damals eine ungewöhnliche Lehre einer Mutter an ihre Töchter war. Kurz nach ihrem Abschluss an der Cornell University heiratete RBG ihren langjährigen Ehemann Marty, der nicht nur intelligent war, sondern laut RBG auch der erste Mann, dem es etwas bedeutete, dass sie intelligent war. Beide wurden an der Harvard Law School aufgenommen und da ging es dann auch weiter. RBG war dort eine von 9 Frauen unter mehr als 500 Männern und das war nicht ganz so einfach. Scheinbar durften Frauen nicht mal in die Bibliothek, sodass sie keine Bücher leihen konnte. Okay. Und dann gibt's noch die Anekdote, die auch in einem der Filme über RBG zu sehen ist, dass der Dekan die 9 Studierenden am Studienbeginn alles zu sich nach Hause einlud und dann vor versammelter Mannschaft die Frauen fragte, wieso seid ihr eigentlich an der Harvard Law School und nehmt einem Mann den Platz weg? Woraufhin im Film RBG dann schnippisch antwortet, mein Mann studiert ja hier auch und ich möchte ihm einfach eine bessere Ehefrau sein, indem ich verstehe, womit er sich den ganzen Tag so beschäftigt. Was natürlich Bullshit war, ihre Ambitionen gingen weit darüber hinaus. Während des Studiums wurde RBGs erste Tochter geboren und auch hier wieder schlug das Schicksal kurz danach hart zu. Ihr Mann Marty bekam Hodenkrebs. Während des Studiums kümmerte sich RBG jetzt also um das Baby, um ihren kranken Mann. ging dann auch in seine Vorlesung, um mitzuschreiben neben ihren eigenen Vorlesungen. Abends diktierte Marty Ruth dann seine Arbeiten und wenn er dann eingeschlafen war, begann sie ihre eigene Arbeit für die Uni. Oft schlief sie dabei nur 2 Stunden. Marty schaffte am Ende mit ihrer Hilfe tatsächlich den Abschluss und bekam eine gute Stelle in New York angeboten. RBG wechselte an die Columbia Law School, um ihn begleiten zu können und gehörte dann auch dort zu den Klassenbesten. Als sie dann ihr Studium beendet hatte, bekam sie trotz guter Empfehlungen und guter Noten keinen Job. Sie selbst hat dazu gesagt, eine Jüdin, eine Frau und eine Mutter, das war ein bisschen zu viel für die potenziellen Arbeitgeber zur damaligen Zeit. Sie arbeitete dann als Schreiberin, unterrichtete außerdem als Professorin an der Rutgers University und wurde dort schlechter bezahlt als Männer mit der Argumentation, dass die Männer sich ja schließlich auch noch finanziell um ihre Frauen kümmern müssten und sie hätte ja einen Ehemann, dementsprechend könne sie ja auch mit weniger Geld klarkommen. Als sie dann dort zum zweiten Mal schwanger wurde, versteckte sie ihre Schwangerschaft unter weiter Kleidung, da man unter wegen Schwangerschaft damals tatsächlich noch gekündigt werden durfte. Ja, diese Anekdoten, ihr seht, worauf ich hinaus will, erzähle ich auch deshalb, weil sie eben selber eine Menge Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts mitbekommen hat und weil das eben auch oft was mit rechtlichen Fragen einfach zu tun hatte. Kann man dagegen vorgehen oder nicht? Gibt es vielleicht sogar eine gesetzliche Legitimation für diese Diskriminierung? In den 70ern, die RBG dann miterlebt hat, wurde dann die Emanzipationsbewegung in den USA immer größer und RBG begann ehrenamtlich als Anwältin in diesem Bereich zu arbeiten. Sie gründete das Women's Rights Project bei der American Civil Liberties Union, einer NGO, die sich für Bürgerrechte und Liberalismus einsetzt. Und als Direktorin des Projekts brachte sie schließlich 6 Verfahren, in denen es um Gleichberechtigung ging, vor den Supreme Court und gewann davon 5. Dabei ging sie durchaus auch strategisch schlau vor. Zum Beispiel verteidigte sie auch gerne mal Männer wegen schlechter Behandlung, um so einen Präzedenzfall zu erreichen, der in Folge dann auch den Frauen nutzen sollte. 1980 wurde RBG schließlich von Präsident Carter als Richterin an den United States Court of Appeals berufen und sie wurde dort bekannt als moderate Richterin, die immer auf Kompromisse und Interessenausgleich bedacht war. Keine streitsuchende Person. Marty kündigte seine Anstellung und ging mit ihr nach Washington, als sie jetzt diesen großen Karriereschritt zur Richterin machen konnte und supportete ihn auch genauso, wie sie vorher ihn unterstützt hatte. Als zum Beispiel RBG mal ihr Auto gecrashed hatte, fuhr er sie jeden Tag zur Arbeit und holte sie wieder ab. Er kümmerte sich um die Kinder, auch wenn er einer der besten Steueranwälte der USA war und selbst eine sehr, sehr respektable Karriere hatte. Und das ist auch wieder etwas sehr Spannendes, aus dem man lernen kann da drin. Da konnte ich durchaus auch an der einen oder anderen Stelle nochmal mein eigenes Verhalten mit auch 2 Töchtern und einer Frau in Frage stellen, wie die beiden sich immer gegenseitig supportet haben und es geschafft haben, beide Karriere zu machen und 2 Kinder großzuziehen. Davon kann man wirklich sehr, sehr viel lernen und dafür lohnt es sich auch mal länger in ein Buch oder einen Film über die beiden reinzuschauen. Und das ging einfach in beide Richtungen. Und deshalb finde ich auch, beide sind da absolute Vorbilder. Ja, es ging gar nicht mal darum, dann zu sagen, einer kümmert sich um Haushalt und Kinder und der andere macht Karriere. Und bei denen ist das Kuriose jetzt, dass es mal andersrum war. Und der Mann war dann halt der Hausmann anstatt Frau die Hausfrau. Nein, sie haben es tatsächlich beide gedribbelt bekommen, indem sie sich immer gegenseitig dann supportet haben, wenn der andere den Support gerade brauchte. Beide absolute Vorbilder und RBG hat dazu mal gesagt, nur wenn beide gleichberechtigte Eltern sind, können Frauen wirklich frei sein. Der entscheidende nächste Schritt in ihrer Karriere war dann, als Bill Clinton sie zur Richterin am Supreme Court nominierte und ernannte. Sie war damit dann die 2. Frau am Supreme Court. Kleiner Gag wieder am Rande hier mit Bill Clinton, der ist offensichtlich Forrest Gump. Wie Philipp in der letzten Folge schon festgestellt hat, schleicht sich Bill Clinton bei uns in jede Learnings-Folge ein, weil er scheinbar Teil jeder historischen Begebenheit der letzten 300 Jahre ist. So ist es dann auch heute. Während der folgenden Präsidentschaft von George W. Bush wurde der Supreme Court dann immer konservativer, so dass sich RBG plötzlich als linksliberalste Stimme im Gericht wiederfand und hier begann dann die schon erzählte Geschichte ihrer legendären Minderheitenmeinungen. RBG hat über das Thema Gleichberechtigung in ihrer Zeit am Supreme Court mal gesagt, ich habe mich immer wie eine Kindergärtnerin gefühlt, weil die anderen Richter damals dachten, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gäbe es gar nicht. Ich glaube, sie wurde so geliebt, weil so klar war, wofür sie stand. Also sie stand für Gerechtigkeit, sie stand für Bürgerrechte, sie stand gegen Diskriminierung und Sie war dabei immer höflich und zivilisiert, so wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte, aber eben immer auch aufrecht und unnachgiebig. Sie hatte eben Haltung und Werte. Sie hat sich bei ihrem Widerstand nie auf unwürdige Schlammschlachten eingelassen. Der Film über ihr Leben zeigt auch, wie sie als junge Anwältin den männlichen Richtern gegenübersteht, die alle gegen sie argumentieren. Und hätte sie solche Situationen dann nicht ausgehalten, wenn sie dann emotional geworden wäre, ausgerastet wäre, sonst was, dann wäre der Fall wahrscheinlich verloren gewesen. Aber sie hat die Haltung gewahrt und sie hat auf ihren Argumenten beharrt. Und so hat sie es am Ende geschafft zu gewinnen. Und wahrscheinlich hat genau das andere dazu gebracht, sie sich zum Vorbild zu nehmen. Und deshalb passt auch ein Zitat von ihr selbst sehr gut. Ich zitiere nochmal: Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind, aber tu es auf eine Art, die andere dazu bringt, dir zu folgen. Ein weiteres Learning. Wir kommen zum Ende der Folge und wir kommen mit der Erzählung dann auch zum Ende ihres Lebens. Langsam. 1999, schon wieder lange her, bekam Abhijit zum ersten Mal selber Krebs. Sie hat die Chemotherapie dann immer freitags gemacht, um sich übers Wochenende auszuruhen und hat tatsächlich für lange, lange Jahre trotz Krebserkrankung keinen Tag auf der Arbeit verpasst. Sie hat 2 Krebsoperationen überlebt, ihr wurde mal ein Stent gesetzt, ein Lungenlappen entfernt. Sie hat sich in hohem Alter bei einem Sturz mal 3 Rippen gebrochen. Dabei wurden dann wieder Metastasen in der Lunge festgestellt, also Lungenkrebs. Sie hat sich aber immer geweigert, Selbstmitleid zuzulassen oder sich von ihrem Weg abbringen zu lassen. Sie hat immer weitergemacht. Das kann eigentlich an das anschließen, was ihre Mutter darüber gesagt hat, was es ausmacht, eine Lady zu sein. Nochmal Abhijit in eigenen Worten: Wut, Feindseligkeit, Neid und Selbstmitleid sind verheerende Reaktionen. Sie verschwenden deine Zeit. Sie schwächen deine Energie, die du in viel bessere Dinge stecken kannst. Und das hat sie eben immer versucht, die Energie dafür aufzubringen und einfach weiterzumachen. Zum einen, weil wir ja schon gehört hatten, dass schon wohl als junges Mädchen, als die Mutter tragischerweise krank geworden war, dass ihre Reaktion war, sich in die Arbeit zu stürzen und sich dadurch ja offensichtlich auch besser zu fühlen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ja kein Psychologe, ne? Ich möchte nicht jedem, der schwere Zeiten hat, jetzt irgendwie empfehlen, stürz dich in die Arbeit, verdräng es und alles wird gut. Das kann wahrscheinlich auch voll gegen die Wand fahren. Für sie hat es aber so funktioniert. Sie hat da wahrscheinlich auch nichts dabei verdrängt, aber sie hat eben den Willen aufgebracht, weiterzumachen und zu sagen, nein, ich lasse nicht zu, dass meine Reaktion jetzt hier Selbstmitleid ist oder Wut auf was auch immer, das Leben oder auf Leute, die vielleicht dann irgendwas Schuld haben, was einem gerade passiert ist. Das finde ich sehr inspirierend. Wie die Legende so will, hat sie sogar mit 80 noch 2-mal wöchentlich Gewichte gehoben, Cardio gemacht und 20 Liegestütze. Ihr habt vielleicht die Szene gesehen, wo ihr Fitnesstrainer Liegestütze vor ihrem Sarg zu ihren Ehren gemacht hat. Jetzt bei ihrer Beerdigung war es, glaube ich, nicht, sondern als sie aufgebahrt wurde. Ja. Das letzte Ziel, so lange zu leben, dass Trump nicht mehr an der Macht ist, um ihren Nachfolger bestimmen zu können, hat sie leider nicht erreicht. Dafür unglaublich viel, was eine auf Gleichberechtigung und Bürgerrechte bedachte Rechtsprechung angeht. Und ich glaube, gerade im Kontrast zu der aktuellen Zeit, in der die Gesellschaft in den USA und auch bei uns so gespalten ist, hat ihre ruhige, zivilisierte Art Millionen Menschen inspiriert. Also nochmal zusammengefasst, was ich glaube, was für uns da drin steckt, neben all diesen sehr, sehr sympathischen Anekdoten und dieser wirklich spannenden Lebensgeschichte, die Learnings. Erstens, kämpfe auf eine Art, die andere dazu bringt, dir zu folgen. Mit Haltung. Learning Nummer 2, be a lady. Lass nicht zu, dass negative Emotionen die Kontrolle übernehmen. Learning Nummer 3, nur wenn beide gleichberechtigte Eltern sind, können Frauen wirklich frei sein. Man könnte es auch so formulieren, können beide wirklich frei sein. Wie schon gesagt, hier stecken eine Menge Quellen drin, unter anderem der Podcast, den ich erwähnt habe, der heißt RBG Beyond Notorious von CNN, wo ihr hier gerade schon Podcasts hört. Wenn ihr Filme gucken wollt, könntet ihr euch zum Beispiel On the Basis of Sex angucken, das habe ich auch gemacht, ein netter Film, ein Spielfilm. Sie hat auch selber daran mitgewirkt, ein Verwandter von ihr, ich weiß nicht mehr, ob es ihr Enkel war, ein Neffe, auf jeden Fall ein Verwandter, war für diesen Film verantwortlich und sie hat daran mitgewirkt. Deshalb muss er wohl auch historisch ziemlich akkurat sein. Es gibt ein Buch, Ruth Bader Ginsburg, In My Own Words, und es gibt eine Menge guter Artikel über sie, falls ihr Bock habt, euch weiter mit ihr zu beschäftigen. Ansonsten kann ich euch alle weiteren Learnings-Folgen natürlich auch ans Herz legen. Und nochmal kurz um etwas bitten, abgesehen davon, dass Abos und gute Bewertungen uns extremst viel helfen. Wir werden in der nächsten Folge wieder eine von euren Fragen beantworten. Ihr habt die Möglichkeit, uns auf Instagram an Learnings eine Sprachnachricht zu schicken, die wir dann abspielen würden, wenn wir dürfen, im Podcast und dann auf eure These oder eure Frage am Ende der Folge kurz eingehen. Wenn ihr darauf Bock habt, dabei zu sein in der nächsten Learnings-Folge, dann checkt uns ab auf Instagram. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder bei Learnings, dann auch wieder mit Philipp Bündel an meiner Seite. Bis dahin, bye bye, hatte tschüss.